Hallo Katrin.
Hallo Robin.
Wie sieht's aus bei dir mit dem Pokal-Halbfinale? Ich meine, du hast eine Spielzeit bei Turbine Potsdam absolviert. Bist du dann jetzt auch immer noch so nah dran und verfolgst das ganz nah, dieses Spiel heute im DFB-Pokal?
Also ich verfolge es natürlich mit Interesse, und wenn man einmal bei Turbine gespielt hat, dann schaut man immer, was geht da ab. Und ich kenne Anna Wellmann sehr gut, die Torhüterin. Also von daher werde ich heute Abend gemütlich auf der Couch sein und das natürlich verfolgen.
Jetzt ist es ja so, also bei Turbine Potsdam ist es ja durchaus ein Thema zwischendurch in der Saison automatisch aufgrund der anderen Vereine, dass man überlegt oder zumindest mal mit dem Gedanken spielt, ob man sich in der einen oder anderen Fußballabteilung mit einer größeren Infrastruktur noch anschließen sollte und dann ja aber eigentlich als Frauenmannschaft zum Beispiel von Hertha BSC antreten würde. Viele, die dagegen ganz klar vorgehen, sagen, ah, Turbine Potsdam ist aber ja so viel mit Tradition verbunden. Wie stehst du denn persönlich dazu?
Also ich glaube, dass man irgendwann die Nostalgiker, die Tradition lieben, einfach dazu rüberführen muss, zu sagen, was ist denn überhaupt noch realisierbar? Fakt ist, dass Turbine Potsdam schon immer Zugang zu sehr, sehr guter Infrastruktur hat. Das ist ja der große Vorteil von den Zusammenschlüssen von Frauenteams und Herrenteams, ja, dass man Zugang zu richtig guter Infrastruktur hat. Das hat Turbine Potsdam. Und von dem her, solange sie sich als letzter Mohikaner das bewahren können, sich aber auch weiterentwickeln und das eben nicht zu viele finanzielle Momente auffrisst, sollen sie versuchen, so lange wie möglich eigenständig zu sein.
Das finde ich auch einen wichtigen Aspekt, und wir sehen es ja bei den unterschiedlichen Vereinen, wo die Tendenz hingeht, und die, die im Moment spielbestimmt sind in der Bundesliga und in diesem Jahr vor allem, das sind die Wölfinnen aus Wolfsburg. Die sind gestern ins Finale eingezogen gegen die Bayern. Das Spiel wesentlich knapper als noch in der Bundesliga, aber da gab es ja auch viele Corona-Ausfälle bei den Münchnerinnen. Aber Wolfsburg in dieser Saison ja immer noch auf Trippelkurs, und es wäre ja nochmal ein besonderes Trippel aufgrund all dem, was dieses Jahr passiert ist und seit dem Champions-League-Erfolg vom FC Barcelona, das Weltrekordspiel gegen Real. Es soll auch wieder ausverkauft sein, dann am Freitag, wenn die Wölfinnen dort zu Gast sein werden. Das ist ja, wie ich finde, einfach so eine coole Entwicklung. Wie nimmst du das wahr, gerade auch aus deiner aktiven Zeit? Ich meine, da ist ja wirklich teilweise, und das war ja nun mal so und ist ja eigentlich außerhalb vom FC Barcelona auch noch so, unvorstellbar, vor über 90.000 zu spielen im Frauenfußball in der Champions League und nicht im Finale, sondern auch schon in den K.O.-Runden vorher.
Ich nehme das natürlich mit unglaublich großer Freude wahr. Und es braucht diese Leuchttürme, damit man die Basis mit ranziehen kann. Ja, es ist ja nicht so, dass jedes Ligaspiel einfach ausverkauft ist. Auch in Spanien nicht. Und also wenn wir sehen, wie lange die FC Bayern Frauen warten mussten, damit sie in der Allianz Arena auflaufen durften, ja, auch nehmen wir jetzt den VfL Wolfsburg, also so oft haben sie nicht in der VW Arena gespielt. Also das sind jetzt so kleine Akzente, wo natürlich immer mehr auch die großen Clubs unter Druck gesetzt werden, wo es eben nicht nur darum geht, ja, wir finden Frauenfußball super, sondern sie müssen es eben auch aktiv fördern und zeigen. Und das Stadion zu öffnen, ist zum Beispiel ein Zeichen davon. Und es gibt natürlich nichts Schöneres, als in eine volle Bude einzulaufen. Also ich meine, deswegen ist man Fußballerin, deswegen ist man Sportler, um genau diese Spiele, diese Momente zu erleben, wo jeder Leistungstest, den man einfach so gehasst hat, irgendwie ein müdes Lächeln ist, wenn man dann in dieses Stadion einmarschieren kann.
Wie ist es denn möglich, dieses Momentum, und klar, natürlich sind nicht alle Spiele und auch nicht vom FC Barcelona bei den Frauen ausverkauft und auch natürlich nicht immer vor so einer Weltrekordkulisse, aber wie kann man dieses Momentum auch auf die nationalen Ligen übertragen und auch wirklich diese Bewegung im Moment nutzen, die Dynamik, die drin ist, um das eben auch in der Bundesliga mehr und mehr zu etablieren und einfach die Aufmerksamkeit dahin zu lenken?
Also ich glaube, es gibt zwei Momente. Es gibt einerseits den DFB, weil die Liga ist ja nach wie vor beim DFB angesiedelt, wo man einfach sagen muss, welche Marketing-Momente kann der DFB ankurbeln. Es wäre sicherlich sehr gut beraten, wenn die Frauen-Bundesliga auch in die DFL eingegliedert werden würde. Aber was kann von daher daraus angeschoben werden? Wie können auch die einzelnen Marketingabteilungen der Vereine eben in diese gleiche Richtung rein posaunen? Das ist mal das eine. Weil die Spielerinnen, und das muss man natürlich sagen, Da hat Social Media dem Frauenfußball, dem Frauensport generell richtig gut getan. Die vermarkten sich richtig, richtig gut. Das heißt, diese Lust auf Spiel, dass man Zuschauer hat, dass man einfach friedlich in ein Fußballstadion gehen kann, diese Lust ist gerade nach Corona unendlich groß. Das heißt, die Leute haben Lust, guten Fußball zu sehen und möchten einen coolen Event erleben. Und das ist jetzt genau der Moment, wo man richtig emotional die Zuschauer befeuern muss.
Das ist das große Thema und der DFB hat ja, und das ist, wenn wir dann noch beim DFB-Pokal für den Moment verbleiben, etwas, was sie ja immer gemacht haben mit dem Endspiel dann in Köln und um dann praktisch den großen Pokaltag zu ermöglichen, wo ja auch so drumherum, nicht nur beim DFB-Pokal der Männer, beim DFB-Pokal der Frauen auch so noch viele Pokalspiele dann stattfinden im Amateurbereich, um so einen großen Festtag des Fußballs zu veranstalten. Glaubst du, dass es da in die Richtung noch mehr Veränderung oder nochmal so einen neuen Impuls braucht oder dass man, was den DFB-Pokal angeht und was das Finale angeht, nicht viel mehr machen kann als das, was der DFB dort unternommen hat?
Also ich glaube, du hast es richtig gesagt. Es soll ein Festtag des Fußballs sein. Und ich bin keine Befürworterin, dass man das separiert hat, das Männer- und Frauenfinale, weil jetzt gibt es einen Festtag für den Frauenfußball und einen Festtag für den Herrenfußball. Es ist also eine Sichtbarkeit der Differenzierung. Deswegen hätte ich es viel besser gefunden, wenn man alle möglichen U19, U17, Jungs, Mädels, Frauen und Herren ein Festtag, ein Festwochenende des Fußballs daraus machen würde. Ich glaube, da könnte man viel mehr rausholen. Aber es ist nun mal so, auch es gibt auch Vorteile, dass es ein eigenständiges Spiel ist. Und da muss man natürlich dann schon ja, versuchen, alles, was nur geht, rauszugehen. Gerade wenn man denkt, eigentlich geht es ja darum, Mädchen und Frauen für den Fußball zu begeistern. Und es geht ja nicht nur darum, dass man ganz viele junge Spielerinnen, also Mädchen gewinnt, sondern dass man eben auch aufgrund der soziodemografischen Entwicklung vielleicht mal darauf reagiert und sagt, hey, wie viele 30- oder 40-jährige Frauen gibt es noch, die gerne auch gerne kicken würden? Was muss man da vielleicht für alternative Ligenmodelle auf die Beine stellen? Und das könnte man rund um dieses Pokalfinale natürlich richtig cool sichtbar machen.
Jetzt ist es ja bei dir sowieso das Spezielle und da hast du sicherlich auch schon oft drüber gesprochen. Ich finde es aber nach wie vor immer noch zwischen bewundernswert und auch verwunderlich aus meiner eigenen Perspektive raus auf sehr hohem Niveau Eishockey erfolgreich gespielt und Fußball erfolgreich gespielt. Bevor wir gleich noch ein bisschen darauf kommen, was kann denn der Frauenfußball vom Frauen-Eishockey und andersrum Frauen-Eishockey vom Frauenfußball lernen oder auch insgesamt die beiden Sportarten voneinander?
Also der Fußball generell kann vom Eishockey lernen, dass Fußball nicht die beste Sportart der Welt ist. Also wie sich Fußball verhält und meint, man sitzt auf einem anderen Thron wie alle anderen Sportarten, da kann der Fußball generell viel lernen. Was sicherlich spannend ist, was die Eishockeyspielerinnen generell richtig gut vorleben, ist das gemeinsam anpacken. Ja, es ist eine maximale knappe Infrastruktur für Eishockey. Also es ist alles sehr eng, es ist sehr klein und man hilft einander sehr, sehr gut. Da könnte vielleicht noch ein bisschen mehr Solidarität untereinander im Fußball sein. Ich denke, das sind die zwei wichtigsten Momente. Und was Frauen-Eishockey vom Frauenfußball lernen kann, ist, was bedeutet es, wenn man sich gut vermarktet? Also da kann zum Beispiel auch der Deutsche Eishockeybund noch sehr, sehr viel vom DFB lernen.
Und etwas, und das fand ich sehr positiv, die Saison bei den Frauen im Eishockey ist ja leider schon vorbei, die Ingolstädterinnen am Ende ja Meisterin geworden. Und was sie ja auch gemacht haben, ist dann eben nach dem DEL-Spiel in der gleichen Halle, genau das, ne? Man packt das beides auf die
Genau.
Karte, bleibt einfach doch da und nimmt es mit. Es war jetzt nicht das entscheidende Finalspiel, aber es war eins der Spiele in den Playoffs, in der wichtigen Serie, wo eben die Ingolstädterinnen und Ingolstädter das genutzt haben. Und das zeigt ja eben auch, wo der Weg durchaus hingehen kann und was möglich ist. Ich spreche hier beim Sportradio mit Katrin Lehmann, die selbst sehr erfolgreich ist, die einzige Sportlerin, die die Champions League im Eishockey und im Fußball gewonnen hat, als Aktive, was sowieso etwas ist, wenn man das nur liest. Ich meine, klar, du hörst es immer wieder, du weißt es natürlich, du hast es mitgemacht, dir ist es bekannt. Ich finde es aber immer wieder beeindruckend. Wie funktioniert das über so einen langen Zeitraum in zwei unterschiedlichen Sportarten mit zwei so unterschiedlichen Anforderungsprofilen auf dem Niveau konstant zu liefern und erfolgreich zu sein? Macht man dann auch noch irgendwas anderes oder ist 24/7 dann eigentlich nur Sport mit Eishockey und Fußball angesagt?
Also, ich war nicht 24/7 Sport mit Eishockey und Fußball, sondern bei mir ist 24/7 Spiel. Ja, es gibt nichts Größeres und Wichtigeres und Schöneres als das Spiel an sich, in welcher Art auch immer. Und ich bin mit einer ganz großen Bewegungsvielfalt aufgewachsen. Also ich habe auch geturnt früher und irgendwie man hat mir irgendetwas in die Hände geben können und ich konnte das irgendwie. Und es ist nun mal so, und ich bin bei weitem nicht die Einzige, die ein großes Bewegungstalent ist, die eine große Bewegungsschatzkiste mitbekommen. Also ich nehme einfach mal Esther Ledecká, die Snowboard-Olympiasiegerin und Super-G-Olympiasiegerin, ja. Auch ein Roger Federer ist ein unglaublicher Sportler, auch Michael Schumacher noch zu seiner Glanzzeiten. Das war ein Multibewegungstalent. Und ich hatte etwas, das mir ganz fest in die Karten gespielt hat, nämlich, dass ich im Fußball im Tor war. Weil die Fußballtorhüterin ist eine Maximal- und Schnellkraftposition und Eishockey ist eine Maximal- und Schnellkraftsportart. Das heißt, jedes Mal, wenn ich Athletiktraining gemacht habe, jedes Training habe ich praktisch polysportiv für beide Sportarten trainiert. Und dann ist es ein leichtes, einmal noch auf das Eis zu gehen und einmal noch auf den Rasen. Und es ging natürlich sehr gut. Ich habe auf sehr viel Geld verzichtet. Also die Fußballvereine wollten mir immer das Eishockey verbieten. Das habe ich mir aber nicht nehmen lassen. Das ist mal das eine. Und früher noch zu meiner Zeit ging ja die Champions League Phase im Fußball erst so richtig los. Das heißt, es ging terminlich noch einigermaßen und es war ja auch absehbar, welche Termine sich treffen, nämlich die Playoffs und die Weltmeisterschaft im Eishockey mit dem Rückrundenauftakt im Fußball. Das hat man vertraglich geregelt und so, ja, ging das seinen Lauf. Und natürlich hatte ich viel Druck und ich liebe Druck und deswegen ging das eigentlich sehr gut. Man wusste, wer die K einkauft, kauft das ganze Paket.
Wenn du sagst, dass du 24/7 im Prinzip Spiel hattest, ist das dann auch Momente neben dem ganzen Druck, wo auch ja eine Art Sucht nach mehr Spiel, nach mehr Sport und noch nach mehr Herausforderungen entstanden ist, was dann vielleicht auch manchmal zu viel war, oder war es immer ein Limit, wo du gesagt hast, damit konnte ich gut leben?
Naja, also ich meine, Spitzensport ist einfach eine Sucht. Und jeder, der mal ein bisschen Hochleistungsamateur war oder im Profisport, weiß das. Das ist man ein Leben lang süchtig nach Herausforderungen, nach Duellen. Das Gute ist ja, dass der Sport ganz vieles auch natürlich regelt. Also genauso viele Titel, wie ich geholt habe, habe ich auch Finale verloren oder bin abgestiegen. Ich hatte einfach ein großes Glück. Ich hatte immer eine Abwechslung. Sprich, wenn im Eishockey es vielleicht nicht so gut lief, konnte ich die Tür zumachen und bin zum Fußball und umgekehrt. Also ich hatte eine ganz große Abwechslung. Ich musste immer abschalten können. Und ich konnte auch so sehr gut abschalten. Also ich habe ja zwei Studienabschlüsse gemacht während meiner Spitzensportkarriere. Und ich liebe die klassische Musik. Also das Schönste, was es für mich gibt und gab, war auch zu meiner Spitzensportzeit in die Oper zu gehen. Und von daher, ich glaube, dass ich ein großes Geschenk an Bewegungstalent bekommen habe und einen ziemlich, ja, kühlen Kopf, was der Umgang mit Druck anbelangt.
Dirk Nowitzki hat ja auch mit unter anderem Jazzmusik trainiert. Halt, was verbindet oder was hast du denn mit der Oper, mit deiner Zeit im Sport verbunden? Konntest du das auch aufs Training anwenden, dass du irgendwie die klassische Musik und auch die Oper damit einfließen lassen konntest oder nur als Ausgleich in Anführungszeichen?
Nein, ich konnte schon sehr viele Situationen visualisieren. Mit autogenem Training habe ich ganz viel natürlich auch gemacht. Und man muss sich so vorstellen, wenn man eine Oper schaut und dann kommt so ein riesiger Chor und der schiebt von hinten an, das motiviert auch. Also da gibt es viele Metaphern, die man in den Teamsport rübernehmen kann. Und für mich, ich wollte, als ich Kind war, ich wollte Opernsängerin werden, ja, also dass ich so eine großartige Sportkarriere machen kann, damit hätte ich nie gerechnet. Und ich finde es so wahnsinnig faszinierend und ich bin voller Demut, wenn jemand singen kann oder jemand richtig gut tanzen kann, dann lasse ich mich von dieser Leidenschaft, von dieser Fähigkeit, seinen eigenen Körper so zu nutzen, lasse ich mich verführen.
Katrin, wenn wir noch von dem Aspekt auf die Sachen kommen, die du aus deiner aktiven Zeit dann vor allem auch weitergibst an Nachwuchs in den verschiedensten Sportcamps, ja, mit jungen Mädchen oder eben auch Sportlerinnen und Sportler. Was ist da so, was dir am ehesten entgegengebracht wird? Weil dadurch, dass du ja die Erfahrung in beiden Sportarten gemacht hast, was ist so eine typische Frage, die dir da am häufigsten gestellt wird?
Die momentan, also in den letzten 2 Jahren, meistgestellte Frage ist tatsächlich, wie komme ich zur Ruhe? Das fand ich und finde ich unglaublich spannend, dass mich junge Athletinnen und auch junge Athleten dies fragen, wie komme ich zur Ruhe? Das ist sicherlich etwas, was sehr alarmierend ist, wenn man sieht, wenn junge Leistungssportlerinnen und Leistungssportler momentan gar nicht mehr wissen, was ist vielleicht richtig oder was ist falsch. Und etwas, was ich allen mitgebe, ist, dass man einfach wissen muss, dass im Spitzensport, übrigens auch im Managementbereich, ich sage immer, 95% aller Trainerinnen und Trainer sind einfach Vollidioten. Und man muss es einfach wissen, wenn man sich in dieses Haifischbecken begibt. Weil wenn man Spitzensportlerin wird oder Spitzensportler, dann verkauft man seinen Körper und man muss aufpassen oder man muss einen Weg finden, auf seine Seele, auf sein Herz selber aufzupassen. Und umso schöner und dankbarer und alles, was man hat, genießen, ist, wenn man einmal jemanden von diesen 5% der richtig, richtig coolen Coaches erlebt.
Das kann ich total nachvollziehen, aber die große Frage, wenn du danach eben gefragt wirst, wie man zur Ruhe kommt. Jetzt hast du einmal diese Doppelkarriere immer im Eishockey und im Fußball gehabt, viel unterwegs, natürlich viel aktiv zu sein, aber auch gleichzeitig im Sport-Business-Bereich. Man ist ja auch mit eben verantwortlich für den Sport-Business-Campus, wo man an verschiedenen Standorten eben auch direkt in diesem Bereich studieren kann. Ich habe hier vor einigen Wochen mit Patricia Klemm gesprochen, die mittlerweile in der European League of Football als Geschäftsführerin ist bei Düsseldorf Rheinfeier, die dort den Master gemacht hat in Wolfsburg, wo man eben genau in die Richtung studieren kann. Was kann man denn all den Leuten mit auf den Weg geben, auch unter diesem, genau diesem Aspekt, auch mal die Ruhe zu finden? Das gilt ja dann auch für den Sportmanagement-Bereich.
Also ich glaube, was wir unseren Studierenden mitgeben, ist, probier's, mach's. Es ist nicht schlimm, wenn man scheitert. Ich glaube, so diese Fehlerkultur, die ist ganz wichtig und dass man den eben auch vorlebt. Wir sind ja sehr familiär, dass man sagt, probier es, mach einfach mal. Ich gebe dir Rückenwind und ich bin da mit Rat und Tat, aber du musst ausprobieren, du musst lernen. Und ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges. Und wenn ein junger Mensch lernt, die Frage zu beantworten, wer oder was tut mir gut? Auf wen oder was habe ich Lust? Was wäre etwas, was ich gerne mal erreichen möchte? Alleine, dass man jemandem sagt, hey, es ist voll okay, wenn du mal ganz egoistisch nur diese Fragen versuchst zu beantworten. Weil dann merkt man auch plötzlich, was ist eigentlich mein Ziel oder was brauche ich dafür? Wessen Rat brauche ich dafür? Wie fühle ich mich selber dabei? Ich weiß, das ist sehr viele, fühlst du mich? Ich spüre dich auch Momente. Aber wenn dein Bauch, und ich sage immer noch, hey, der Bauch ist der größte Wegweiser und der beste Wegweiser des Lebens. Und dass man lernt, auf den zu vertrauen und dass man weiß, man ist nicht alleine. Und so kommt man dann automatisch auch ein bisschen mehr zur Ruhe. Und dass man vielleicht auch mal sagt, hey, heute habe ich mal den ganzen Tag einfach nur nachgedacht. Und das war richtig gut. Und das ist, glaube ich, etwas, was ganz viele vergessen, dass es etwas ganz Wichtiges ist.
Ich finde, das sind super spannende Einblicke, die du gibst, über die man noch viel ausführlicher und auch noch natürlich im Detail sprechen kann. Aber um so langsam Richtung Abschluss zu kommen, bei den ganzen Sachen, die du angehst, die ganzen Projekte, die du verfolgst, wie ist das bei dir persönlich mit der Zielsetzung? Was hast du da auf der Agenda in den nächsten Wochen und Monaten, was du verfolgst? Oder ist es einfach so viel gleichzeitig, dass du dir mit Zielen oder mit Zielen gar nicht im Moment mehr arbeiten musst, weil du einfach weißt, ich bin so in meinem Modus drin, ich verfolge einfach Projekt A, Projekt B und ziehe das einfach durch?
Ich finde das eine sehr gute Frage, weil ich bin ein eigentlich maximal zielorientierter Mensch. Fakt ist, dass ich sagen kann, dass ich im Moment mir eine sehr große Lebensqualität erarbeitet habe und ich nach wie vor eine große Vielseitigkeit habe. Klar, ich bin CEO vom Sport Business Campus, das ist meine ganz große Haupttätigkeit, aber ich halte Referate, ich habe meine Camps, ich bin Expertin für Radio, für Schweizer Radio bei allen Herrenländerspielen. Ich bin nie einfach nur eins. Also ich bin vielfältig. Und mein größtes Ziel ist, dass ich so lange wie möglich diesen Lebensstandard behalten kann. Und ich bin eine ganz große Hundeliebhaberin. Und wenn ich es mindestens einmal pro Tag immer wieder schaffe, diese Hundestunde einzuhalten, dann kann ich sagen, jetzt ist gut. Also es passt. Und deswegen ist das, glaube ich, momentan mein größtes Ziel.
Das ist doch schön und ich finde das sehr, sehr spannend und hat mich sehr gefreut, dass wir so ausführlich darüber sprechen konnten. Und ich wünsche dir erstmal dafür natürlich alles Gute für die Zukunft, dass du natürlich auch gesund bleibst und erstmal alles Gute weiterhin und dir noch einen schönen Tag.
Dankeschön, Robin. Danke für dieses Gespräch. Tschüss.